Ich liebe diese Predigtserie, Ich bin. Ist jetzt auch theologisch gar nicht so kompliziert immer, denn die Antwort ist eigentlich jedes Mal, man könnte fast sagen, ich bin Jesus. Ja, egal über was wir geredet haben, egal ob es die Gnade war oder ob es die Begnadigung war oder ob es Gerechtigkeit ist oder ob es Zuhause ist oder ob es unsere Bestimmung ist, alles sind und haben wir immer in Jesus. Und das ist absolut fantastisch. Wir werden beschenkt mit einer Identität. Und ich habe mir so ein bisschen im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, diese Woche, ist das eigentlich blöd für uns, dass wir sagen, naja, irgendwie alleine sind wir gar nichts. Immer alles nur durch Jesus. Das ist ja blöd. Das klingt irgendwie so, wie wenn der Plan A, so wie wir auf die Welt gekommen sind, irgendwie daneben gegangen wäre. Und ja, wir sind irgendwie nicht. Es ist nur, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dann sind wir wer. Das ist irgendwie blöd. Das klingt so, wie wenn wir gar ganz wenig Wert nur haben. Oder wie wenn unser Potenzial so klein wäre. Und alles nur durch Jesus und Gott irgendwie. Ja, da kommt alles ins Lot, da wird's gut, da wird's wertvoll, da wird's klasse. Ist so irgendwie blöd. Und weißt du, ich glaube, das ist so für uns schon so normal geworden, dass wir tatsächlich denken, wir leben ohne Gott im Plan A. Die Sache ist die, dass wir als Menschen nie dafür geschaffen waren, ohne Gott zu leben. Menschsein ohne Beziehung mit Gott ist überhaupt kein Menschsein, sondern ist eine Spirale des Todes und der Degeneration, dass man immer unmenschlicher wird, immer unmenschlicher miteinander umgeht, diese Welt zu einem immer unmenschlicheren Ort macht. Und deswegen ist eigentlich dieses in Jesus, wir kommen wieder in Beziehung mit Gott durch seinen Sohn, ist eigentlich die Wiederherstellung des A-Plans und nicht Plan B. Und das ist für mich immer wieder so wichtig. Verstehst du, du bist überhaupt nie da gewesen, der gewesen, die gewesen, die du in dir selbst sein solltest, solange du ohne Gott unterwegs warst. Denn so bist du gar nicht geschaffen, so bist du gar nicht gemacht. Du bist nicht dafür geschaffen, ohne Gott zu funktionieren. Und das ist für mich so ein wichtiger Gedanke. Deswegen, wir beschäftigen uns mit der Identität, die wir schon immer haben sollten. Amen. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Wir wollen mal gemeinsam Bibel lesen, und zwar 2. Korinther. Kapitel 5, ab Vers 18. Gerade hatte Paulus gesagt, ist jemand mit Jesus verbunden, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Siehe, Neues ist geworden. Und jetzt geht er weiter. Ab Vers 18 heißt es, falsche Bibelübersetzung wollte ich hier fast schon lesen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Wer hat sein Handy an? Ah, die jungen Leute. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und wir gehen weiter. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist der Job, wo Paulus sagt, das ist, was ich tue den ganzen Tag. Ich schreie Menschen entgegen, hey, nimm doch die Versöhnungsbotschaft an. Gott will mit dir eine Beziehung haben. Und dann ab Vers 21, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm Gottes eigene Gerechtigkeit geschenkt bekommen, wörtlich sogar Gottes eigene Gerechtigkeit würden. Absolut abgefahren. Richtig spannend. Und der erste Gedanke, den wir mit euch teilen wollen als Predigerpärchen heute, ja, also wir sind kein Pärchen, ihr versteht, was ich meine, aber gute Freunde. Der erste Gedanke ist der, Gott ist der Direktor. Wir wollen heute Morgen mit dem Bild der Schule unterwegs sein. Sorry, wenn du gedacht hast, du kannst der Schule entkommen. Jetzt noch bis morgen. Jetzt bist du schon mittendrin. Aber wir tun das auf unsere Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also ich persönlich kenne das sehr gut. Ich habe öfters mal Mist gebaut früher. Schulordnung, ich konnte sie fast auswendig. Zumindest die von der Orientierungsstufe in der Lüneburger Heide. Also die musste ich so oft abschreiben, dass ich mir schon überlegt hatte, ob ich mir mehrere Ausgaben schon direkt an einem Tag anfertigen sollte, damit ich beim nächsten Mal sie direkt abgeben kann. aber habe ich dann nicht gemacht. Und was ich immer echt blöd fand, da hast du jemanden von deinen Klassenkameraden angemacht oder verkloppt oder ihm irgendwas geklaut oder was kaputt gemacht. Und dann musstest du zum Direktor. Und ich dachte mir, was soll das? Ich habe dem Direktor gar nichts getan. Ich habe doch nur den Schüler da geärgert. Das kann doch wohl nicht sein. Unfair. Oder ich habe ja mal wirklich so fast einen unserer Lehrer vergiftet. Der hatte eine Kreidestauballergie und ich habe über die ganze große Pause 2 Packungen oder 4 Packungen, glaube ich, Kreidestaub zermahlen, zerbröselt und mit dem Klassenschwamm überall verteilt, Fenster geschlossen. Ich bin fast gestorben und ich hatte nicht mal eine Allergie. Ja. Das war immer besonders gut. Und der kam rein und der wurde gelb, grün, rot, alles und ist rausgelaufen und kam auch an dem Tag nicht mehr wieder. Aber plötzlich, 10 Minuten später, stand der Direktor in der Klasse und fragt, wer war das? Und wenn ihr jetzt nicht mir sagt, wer das war, dann müsst ihr alle nachsitzen. Und das hat dann auch schon gereicht, um die feige Bande einzuschüchtern. Ne? Und dann kam raus, wer das war. Und ich dachte mir, wie unfair. Was hat das mit dem Direktor zu tun? Ich habe ihm noch nichts getan. Ja? Aber das ist so eine Sache, die eigentlich ganz natürlich ist, oder? Warum haben Schüler mit dem Direktor zu tun, wenn sie richtig Mist bauen? Ganz einfach deshalb, weil es seine Schule ist und weil du als Direktor Verantwortung hast, sowohl für deine Kollegen als auch für deine Schüler. Und du bist auch dafür verantwortlich, dass einigermaßen nach den Regeln gespielt wird in der Schule. Sonst ist einfach kein Miteinander möglich. Und deswegen sitzt du im Zweifel vor dem Direktor. Und das muss uns so klar sein, weißt du, wenn die Welt eine Schule ist, dann ist Gott darin der Direktor. Das ist sogar noch viel persönlicher für ihn, denn er ist nicht nur der Direktor dieser Welt, er hat diese Welt auch geschaffen. Und sie liegt ihm am Herzen. Und jeder einzelne Mensch ist ein Liebesgedanke, auch der aus seiner Schöpfung, aus seiner Kreativität hervorgekommen ist. Und deswegen hast du, sobald du die Regeln brichst, sobald du Menschen verletzt, sobald du Ungerechtigkeit in diese Welt hineinträgst, hast du es mit Gott zu tun. Denn es gehört alles ihm. Und Gott hat tatsächlich ein Problem mit Ungerechtigkeit. Weißt du, wir müssen 2 Sachen festhalten. Gerechtigkeit heißt immer gleich Gott und Ungerechtigkeit heißt auch immer gleich Gott. Für mich ist es ein ganz, ganz wesentlicher Gedanke. Viele von uns denken, sie seien gerecht oder sie wüssten zumindest, wie man Gerechtigkeit buchstabiert. Also wir sind vielleicht nicht immer gerecht, aber wir wissen doch zumindest, was gerecht wäre. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Irrtum. Ich glaube, dass Gerechtigkeit eine Eigenschaft Gottes ist. Nur eine Eigenschaft Gottes ist. Gott ist der Einzige, der aus sich selbst heraus, aus seinem Wesen heraus gerecht ist. Ja, wir sind das alle nicht. Wir sind alle so Typen, die Leute aus der Familie bevorzugen oder die doch irgendwie mal 5 Grade sein lassen oder die irgendwie mal was türken. Jeder von uns ist es. Gott ist der Einzige, der nur gerecht ist, der nichts tut, was ungerecht ist, außer vielleicht einer Sache, aber dazu kommen wir später noch. Also Gerechtigkeit hat immer was mit Gott zu tun. Das ist ein wichtiger Gedanke. Und Ungerechtigkeit hat auch immer was mit Gott zu tun. Weißt du, es ist ja, ich habe vorhin jetzt kurz gelesen, wir hatten Abend mal hier aus 2. Mose 33. Und man könnte ja sagen, Mensch, also das große Ding hatte Mose ja gerockt. Oder Israel war befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Eigentlich alles gut. Die größte Herausforderung ist bewältigt worden für das Volk. Sie sind nicht mehr Gefangene. Sie müssen nicht mehr diese ganzen Ziegel brennen und müssen diese ganzen verrückten Bauwerke für den Pharao da hochziehen. Sie sind endlich frei. Boah, das größte Thema ist abgehakt. Die Wahrheit ist, das stimmt nicht. Das weit größere Thema hat Israel dann am Berg Sinai beschäftigt, wo sie Gott begegnet sind. Und da wurde plötzlich klar, die viel größere Herausforderung, als von irgendwas frei zu werden, ist, in der Gegenwart Gottes leben zu können. Weil das eigentlich gar nicht geht. Zu Mose sagt Gott in demselben Kapitel, wenn ich dich wirklich mein Angesicht sehen lassen würde, du würdest sterben, denn kein Mensch kann in meiner Gegenwart leben. Und mir ist das so wichtig, wenn wir von Gerechtigkeit reden, weil wir sagen Gerechtigkeit und wir meinen bestimmte menschliche Maßstäbe. Wir meinen bestimmte Dinge, die wir für gerecht halten. Aber aus Gottes Sicht ist das was ganz anderes. Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft, eine Vollkommenheit, nur von Licht, nur von Gutem durchdrungen zu sein. Und diese Eigenschaft hat nur Gott. Und deswegen ist es auch viel krasser und viel schwieriger, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich sage auch immer, wenn man schon als Gemeinde zum Beispiel von der Hölle redet, dann reden wir nicht davon, dass wir ein Problem mit dem Satan haben, sondern geht es tatsächlich um den Zorn Gottes. Du hast nicht nur ein Problem mit Ungerechtigkeit, nicht nur ein Problem mit Gott, wenn Ungerechtigkeit in deinem Leben ist oder durch dein Leben irgendwo hinkommt, sondern Gott ist sogar zornig über Ungerechtigkeit. Und hier kommt wieder mein Zitat, ich habe es vorhin ein bisschen anders aufgezogen, ins Spiel. Friedrich Dürrematt hat mal gesagt, Gerechtigkeit verdammt das Böse, Hoffnung will bessern, den Menschen bessern und Liebe übersieht. Und wisst ihr, ich habe mich über dieses Zitat so aufgeregt. Ich finde es sowas von falsch, weil es klingt danach, wie wenn irgendwie Gerechtigkeit da ist, Hoffnung ist schon ein bisschen besser und Liebe ist irgendwie so der Höhepunkt. Die Wahrheit ist das, Liebe ohne Gerechtigkeit ist nichts wert. Liebe ohne Gerechtigkeit ist überhaupt nicht Liebe. Davon bin ich fest überzeugt. Ich meine, da brauchst du doch nur in dich hineinschauen. Wie oft hast du dich schon über Ungerechtigkeit in deinem eigenen Leben oder in deiner Firma oder in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft oder wo auch immer, vielleicht auch nur in der Politik aufgeregt? Da steht doch was in dir auf, so ein kleiner Deutscher, oder? Der sagt, das geht doch nicht. Nur der kleine Deutsche bleibt dann zu Hause, der Franzose würde wenigstens auf die Straße gehen. Ja, aber der kleine Deutsche, der macht sich's gemütlich und sagt, das müsste aber doch mal einer jetzt reinschlagen, aber das darf ich ja nicht sagen. Ne? Keine Ahnung. Also verstehst du, jeder von uns kennt das. Und wie viele Revolutionen gab es in dieser Welt, wie viele Aufstände, wie viele Kämpfe um Freiheit. Und immer ist der Ruf erklungen, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Und kein Politiker, der was werden will in dieser Welt, kann nicht von Gerechtigkeit reden. Das geht gar nicht. Du wirst nicht Politiker, du wirst nicht gewählt, wenn du nicht auch für Gerechtigkeit dich irgendwo einsetzt. Also ich glaube, jeder von uns kennt das. Und jeder von uns sagt, boah, ich liebe dich, aber ich behandle dich ungerecht. Das ist doch keine Liebe. Das ist doch Quatsch. Das will ich nur mal sagen. Also Ungerechtigkeit ist auch mit Liebe nicht vereinbar. Und deswegen reicht es nicht, wenn wir sagen, na, Liebe übersieht. Ist auch nicht, was Gott tut. Gott übersieht nicht. Kann er gar nicht, von seinem Wesen her. Ist er zornig über Sünde. Und es heißt in Hebräer 9, Vers 27, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wir sehen das hier im Bibeltext. In Vers 18 heißt es, Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Und in Vers 19 da hieß es, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. David, der hatte das verstanden, dieser König im goldenen Zeitalter Israels, ja, der alle Feinde besiegt hatte, der Jerusalem nicht nur erobert, sondern auch ausgebaut und befestigt hatte, der Mann, dem fast alles gelungen war. Und es gab einen Moment in seinem Leben, er hätte eigentlich als guter König draußen im Feld sein sollen, hätte Krieg führen müssen gegen die Feinde, das Land verteidigen sollen. Aber er macht sich's bequem, hängt da auf seinem Palastdach ab, ja, schlürft einen Cocktail, sieht so eine hübsche Frau, die da irgendwo unten dabei ist, sich zu waschen, und er sagt sich, die will ich. Und es ist ihm alles plötzlich egal, was er über Gott weiß, alles, was er über Gottes Gerechtigkeit gelernt hat. Er holt sie sich, die hat auch keine Wahl. Hinterher versucht er noch, das Kind, was dann entsteht, so dem Ehemann irgendwie unterzuschieben, indem er lügt und betrügt und so weiter. Klappt nicht, dann bringt er den Ehemann um die Ecke und er nimmt sich diese Frau zu seiner eigenen Ehefrau, hat also mindestens 3 Gebote von 10 gebrochen. Und wisst ihr was noch? So viel zum Thema menschliche Gerechtigkeit. Er kann damit ziemlich lange recht gut leben. Bis Gott jemanden schickt, der ihn darauf hinweist und sagt, hey, du hast ein gewaltiges Problem mit Gott. Und es ist so verrückt in dieser Geschichte, weißt du, da kommt der Prophet Nathan und er erzählt dem David, oh, da war ein Mann und der hatte nur ein Schaf und dann gab es einen anderen Mann, der hatte ganz viele Schafe. Jetzt kriegt er mit den vielen Schafen Besuch und dann denkt er sich, nee, meine Schafe sind mir zu schade, ich hole mir das eine Schaf von dem armen Typen, von meinem Nachbarn. Und David hört das und denkt, das gibt's ja nicht, wie ungerecht, den müssen wir platt machen, ich bin immer noch König hier in Israel, den hole ich mir. Und weißt du, regt sich über diese kleine Ungerechtigkeit auf, aber er denkt überhaupt nicht an seine Ungerechtigkeit. Verstehst du? Und das ist genau das, diese Schizophrenie von uns Menschen. Wir können uns einerseits über Ungerechtigkeit aufregen, aber wenn es um unsere eigene Ungerechtigkeit geht, dann sagen wir, also, ich bin doch ganz okay. Ja, aber Gott sei Dank haben manche von uns weise Ehefrauen und Söhne, aber ihr kriegt das wieder. Also von daher müsst ihr euch überlegen. Ne? Also, was ich damit nur sagen will, ist, dass wir neigen dazu, ballerballer zu sein bei dem Thema Gerechtigkeit. Und deswegen ist es gut, dass es einen gibt, der für Gerechtigkeit steht. Und es geht darum, die Mauern, die zwischen uns und Gott stehen, dass die niedergerissen werden. Es geht nicht darum, dass wir das, was Menschen für gerecht halten, irgendwie erfüllen. Es geht um weit mehr. Und da scheitert eben jeder einzelne Mensch dran. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die sie von Gott haben sollten. Und warum steigt Gott nicht sofort ein und er bringt Gericht sofort jetzt in die Welt? Warum wartet er, bis irgendwann diese Welt ihr Ende hat, erreicht hat? Ich sage euch noch mal kurz drei Gründe, dann übergebe ich endlich an Philipp. Grund Nummer eins ist der aus Gnade. Gott wartet aus Gnade, weil er noch Zeit sich nimmt, um zu werben, um jeden einzelnen Menschen und zu sagen, ich will dich nicht verurteilen, ich will dich nicht verlieren, ich will dich haben. Und übrigens auch Gnade, wenn Gott jetzt in diesem Moment anfangen würde, alle Ungerechtigkeiten dieser Welt zu beseitigen, verstehst du, dann wären es eben nicht nur der Kim Jong und andere vielleicht, an die du jetzt denkst, die er sich vorknöpfen würde, es wären auch du und es wär auch ich. Verstehst du, wir beide wären auch dran. Deswegen ist es Gnade, dass es nicht tut, sondern dass er tatsächlich, für Gott es aushält, eine ungerechte Welt ein Stück weit laufen zu lassen. Weil wir könnten sonst gar nicht leben. Das führt mich zum zweiten Punkt. Wenn Gott jetzt sofort eingreifen würde, wir hätten keine Freiheit als Menschen. Gott, wir könnten, verstehst du, Ungerechtigkeit, das passiert dir ja jetzt nicht nur einmal alle 7 Jahre. Also, wenn es dir so geht wie mir. Wenn Gott jedes Mal eingreifen würde, na, viel Spaß in deiner Woche, nächste Woche. Wird interessant. Und zu guter Letzt auch, aus Gerechtigkeitsgründen lässt Gott Dinge laufen. Warum? Gott lässt es zu, dass wir selbst die Folgen tragen für das, was wir getan haben. Das ist immer der Einstieg, wie Gott richtet, auch die Menschheit, dass er ihnen gibt, was sie wollen. Und so fangen wir an, diesen Planeten zu einer Hölle zu machen. Und wie kann Gott uns daraus befreien? Das sagt uns Philipp.
Vielen Dank, Uli. Ja, willkommen zurück in das Bild der Schulklasse. Alle haben sich riesig gefreut, deswegen kommen wir da nochmal zurück. Ja. Ist es hier eigentlich genauso, dass wenn der Lehrer reinkommt, dass er guten Morgen sagt und dann sagt die Klasse, guten Morgen, Herr so und so. Ist es hier genauso? Gut, dann machen wir das mal. Also ich sage guten Morgen und ihr sagt guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Riese.
Liebe Klasse. Also, ich glaube, ich werde Lehrer. Das gefällt mir. Hey, Schule war doch echt eine spannende Zeit, oder? Also ich erinnere mich gerne daran, weil es war für mich echt auch eine schwierige Zeit. Ähnlich wie bei Öli, nicht nur das, ich war auch echt faul in der Schule. Ja? Meine Eltern haben echt die Hände über den Kopf überschlagen und dachten, aus dem wird nie was. Wirklich bis zum Abitur, meine Mama erzählt es heute noch, die sagt, ich habe nie geglaubt, dass irgendwas aus dir wird, aber Gott ist groß. Ja, so, Halleluja, ja? Das ist unglaublich. Ich war wirklich so schlecht in der Schule und habe auch nie was dafür gemacht. Ja. Und ich mochte auch fast gar kein Fach. Wirklich. Alles hat mich genervt. Bio habe ich in der 9. Klasse abgelehnt und Französisch war schwierig. Ich kann es heute besser. Und Deutsch fand ich furchtbar. Deutsch war mein Hassfach. Ja. Ich konnte es überhaupt nicht leiden. Der eine erzählt irgendwas, der andere erzählt irgendwas ganz anderes. Und beide haben recht und kriegen eine 1. Und was ich erzähle, ist kompletter Quark und ich kriege eine 5. Ich habe es nie verstanden. Ja. Für mich war das irgendwie alles komisch. Und es gab nur 2 Fächer, die ich mochte, irgendwie mochte. Und das war Mathe und Physik. Ja, Mathe und Physik. Oh. So. Komm, wer ist auf meiner Seite? Wer mag Mathe und Physik? Guck mal, Sandra. Im ersten Gottesdienst waren viel mehr auf meiner Seite. Das ist echt übel. Also Mathe und Physik, das waren die einzigen Fächer, die ich wirklich mochte. Ja. Ich fand diese Momente, wenn der Lehrer nach vorne gegangen ist und da so eine richtig schwere Aufgabe an der Wand war. Und dann hat der Lehrer gesagt, komm, ich zeige euch mal, wie das geht. Und dann geht er an die Tafel und macht da irgendwas Verrücktes und unten kommt was raus. Er unterstreicht es und sagt, war doch total einfach. Und alle gucken nur so, was war das, Kung Fu oder keine Ahnung, ist irgendwas Chinesisches. Es war für uns echt wie verrückt und ich habe es geliebt, dann irgendwann zu verstehen, wie funktioniert das Ganze, wie komme ich auf diese Lösung. Und wenn ich mal Hausaufgaben gemacht habe, ja, wenn, dann habe ich diese Momente geliebt, wenn ich mal ein Ergebnis an der Tafel gemalt habe und dann war das Richtige da und der Lehrer, ja gut gemacht, ne? Du hast es verstanden, du kannst es. Ja, das fand ich immer ganz toll, ja. Und worauf will ich heute Morgen hinaus? Auf den nächsten Punkt. Gott ist nicht nur der Direktor, nein, Gott geht in den Unterricht mit uns und er bringt uns himmlische Mathematik bei. Himmlische Mathematik. Und ich habe es dir geschrieben. Gott rechnet Minus, wo er Plus rechnen müsste und Gott rechnet Plus, wo er Minus rechnen müsste. Was will ich uns damit sagen? Wir haben es vorhin im Bibelvers gelesen, da steht, Gott rechnete ihnen ihre Sünden nicht an. Er rechnete. Gott kann rechnen, Gott kann Kung Fu. Ja. Da, wo er eigentlich Plus machen müsste, wo er uns unsere Sünden anrechnen müsste, sagt er, nein, ich mach's nicht, ich mach Minus draus. Und was macht er andersrum? Da Jesus, der keine Sünde hat, er bekommt sie. Bei ihm macht er Plus, obwohl er es gar nicht verdient hat. Rechnet er ihm seine Sünden, die Sünden auf, unsere Sünden, und gibt uns seine Gerechtigkeit. Wow, verrückt. Verrückt. Und du schaust dir das an und denkst dir nur so, hä? So, wie funktioniert das? Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Und da kommen wieder wir Deutschen, wir versuchen das zu verstehen, wie funktioniert diese Mathematik. Und wenn wir in die Bibel schauen, gibt uns Gott eine kleine Hilfe dazu, ja, wie wir das Ganze nachvollziehen können. Er schreibt nämlich in Römer 3, Vers 22, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. So simpel. Du musst einfach nur daran glauben, dass das passt und fertig. Reicht uns oft nicht, oder? Wir wollen es immer verstehen. Aber wisst ihr, Gott ist so souverän. Ja? Gott hat andere Maßstäbe für Gerechtigkeit, wie Ödi es vorhin gesagt hat. Aber Gott hat auch eine andere Sichtweise auf Gerechtigkeit. Du kannst gar nicht Gottes Sichtweise bekommen, diesen Überblick zu haben. Wisst ihr, wenn du Hiob liest, dann merkst du es, Gott erklärt es ihm auch nicht wirklich, sondern er sagt ihm nur, guck mal, du kannst gar nicht meinen Blick haben, den Blick, den ich habe auf die Welt, was ich alles beachten muss, wie viele Mitmenschen ich beachten muss. Und Hiob merkt es genauso. Wir können es gar nicht verstehen. Und genau darum geht es Gott. Er sagt, du musst es nur glauben. Glaub einfach daran, dass ich Kung Fu kann, dass ich Mathematik kann, dass es funktioniert. Und dann bist du auch gerecht. Mehr musst du nicht tun. Und das ist doch so entspannt, das zu wissen. Gott hat es im Griff. Gott kann es. Und wir denken immer, wir müssen etwas dafür geben, wir müssen etwas dafür leisten in unserer Leistungsgesellschaft. Ja. Ich muss so ein Minimum an Dienst tun oder für Gott unterwegs sein in der Woche, dass ich mindestens 5 Minuten am Tag Bibel lese oder so. Und nur dann hat Gott mich lieb oder dann ist Gott gerecht, dann ist er auf meiner Seite. Aber das stimmt nicht. Du musst einfach nur glauben. Das ist doch so entspannt, das zu wissen, dass du nur glauben musst und er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Wir bekommen seine Gerechtigkeit und Jesus wird zur Sünde. Und so komme ich zum nächsten Punkt. Gott ist nicht nur unser Lehrer, unser Direktor, unser Lehrer, sondern Gott schickt sich auch selbst vor die Tür, wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen. Gott geht selbst vor die Tür. Das ist doch verrückt. Öli hat ein paar verrückte Sachen gemacht. Ich habe in der Schulzeit auch ein paar verrückte Sachen gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei mir gab es so ein Klassenbuch und da steht auch drin, ja, Philipp hat während des Unterrichts mit dem nassen Schwamm durch die Klasse geworfen und alle nass gemacht. Oder Philipp hat während des Unterrichts im Pausenhof mit dem Böller rumgeworfen und wollte Leute anzünden. Irgendwie sowas stand da auch drin. Ja, Philipp hat mal wieder geschwänzt. Da gab es auch so ein paar Geschichten. Und es ist klar, es gibt immer eine Strafe. Entweder muss man zum Direktor, man muss vor die Tür. Ich durfte ein paar Mal vor die Tür. Oder man muss einen Aufsatz machen, nachsitzen. Irgendeine Form von Strafe gibt es immer. Und was macht Gott? Er schickt sich selbst vor die Tür. Du hast etwas falsch gemacht und er schickt sich selbst vor die Tür. Ich finde es so unglaublich, wie in diesem Bibelvers steht, Jesus ist zur Sünde geworden. Wir können noch mal kurz draufschauen auf der ersten Folie, auf der zweiten Folie, wo es da steht. Ja, wo steht es denn? Hat uns gemacht, damit wir durch die... Nee, das steht weiter oben. Helft mir, wo steht es? Eine Seite zurück. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Ist das nicht verrückt? Er hat Jesus zur Sünde gemacht. Und ich glaube, das ist hier bewusst so, so plakativ geschrieben, dass er nicht schreibt, er hätte Jesus die Sünde aufgeladen, sondern Jesus wurde zur Sünde, um uns eins klarzumachen, wie unglaublich das Ganze ist. Einmal, was für ein Wunder es ist, aber auch, dass Sünde wirklich verheerend ist. Und Sünde hat Auswirkungen. Öli hat es vorhin schon gesagt, es steht auch im Römer 3, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wisst ihr, Sünde hat Auswirkungen. Wir haben das Leben eigentlich verloren. Wir haben es verdient, es nicht zu bekommen. Und das ist doch so unglaublich, dass Jesus zu dieser Sünde wird. Gott ist wirklich gerecht, hat Öli schon gesagt, Gott ist wirklich gerecht. Er behandelt jeden Einzelnen von uns 100% gerecht. Bin ich völlig davon überzeugt. Er kann gar nicht anders. Und was tut er? Er muss sich selber ungerecht behandeln und lädt sich selber diese Sünde auf. Er bestraft sich selber dafür. Und das ist doch ein unglaubliches Wunder, dass Jesus diese Sünde übernimmt. Wisst ihr, Gott selber, er wird zum Menschen, er wird verletzlich dadurch. Ja? Er kommt auf diese Welt und er selber, Gott selber kommt in Berührung mit Sünde. Ist das nicht ein verrücktes Wunder? Dass Gott selber, der ohne Fehler ist, in Berührung mit Sünde kommt, dass er am Kreuz stirbt, der Einzige, der es niemals verdient hat, diese Sünde zu bekommen, am Kreuz zu sterben, der stirbt für uns. Und das macht eins doch so deutlich, Gott liebt jeden von uns bedingungslos. Er liebt uns bedingungslos und er ist wirklich gerecht. Und weil er beides ist, muss er diesen Weg gehen. Er muss sich selber ungerecht behandeln und diesen Weg gehen. Und alles, was wir tun müssen, das ist einfach nur auf Gott vertrauen, es glauben, es annehmen und dann bekommst du Gottes Gerechtigkeit. Und das ist auch so befreiend, das zu wissen. Und deswegen darf das in uns brennen. Du bist wirklich gerecht. Jetzt könnte ich schon Amen sagen und fertig, ja. Aber so oft ist es doch gar nicht so, oder? So oft irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht kommst du in den Gottesdienst und dann fängst du das erste Lobpreislied an und du denkst, oh, wie war eigentlich die Woche? Puh, also Montag war nicht so gut, ja, da hatte ich Ärger mit meiner Frau und Dienstag habe ich mit meinem Sohn geredet und der meinte, ich wäre ungerecht und dann hat alles nicht funktioniert, ja, am Mittwoch habe ich mit Stress mit meinem Chef gehabt, dann war es auf der Arbeit nicht gut und ja, am Donnerstag habe ich einen Kollegen geärgert und den nur geboxt die ganze Zeit, ja, und irgendwo denkst du, es ist, ja, ich bin gar nicht gerecht, ja, du redest mit dir selber, du sprichst dir falsche Dinge zu und irgendwann läuft das dritte Lobpreislied und das vierte und so langsam wird man warm, ist wie so ein Motor, man wird langsam warm und irgendwann hebt man auch die Hände oder vielleicht war die Woche so schlecht, dass man vielleicht ja, einfach nur deprimiert ist, man ist gar nicht wirklich im Gottesdienst dabei oder ja, man ist nur noch traurig und redet sich wirklich nur Lügen ein über die Sünden, die so unter der Woche passiert sind. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein? So, ich habe so viele Probleme und hier in der ersten Reihe oder manche, der Pastor, die sind alle von Anfang an des Gottesdienstes on fire, die haben kein Problem damit. Und wie kann das sein, dass bei mir so viele Probleme sind und bei denen funktioniert es von Anfang an, dass sie direkt connected sind mit Gott? Haben die so ein heiliges Leben und ich nicht? So, das habe ich mir früher gedacht, so ein Pastor, der ist einfach heilig. Ja. Unter der Woche, der schwebt einfach so ein bisschen über dem Boden, ja, so, und liest einfach nur in der Bibel und da ist nichts an Problemen da und keine Sünden, was weiß ich. Aber es stimmt überhaupt nicht. Ja. Also ich kenne jetzt mittlerweile mehrere Pastoren und ich weiß, die haben echt auch einige Probleme. Weißt du, die haben kein einfacheres Leben als wir in ihrem Alltag, sondern die leben im gleichen Leben wie wir, die haben die gleichen Probleme. Aber was der Unterschied macht, und das ist für mich so wertvoll geworden, und ich will es euch mitgeben, was so ein Geheimnis davon ist, sich mit Gott zu connecten, das ist einfach auf ihn zu schauen. Den Blick auf Gott zu richten, auf Gott zu schauen. Wenn du wieder merkst, du machst dich selber fertig, du denkst schon wieder, oh, ich elender, armer Sünder, was habe ich diese Woche schon wieder falsch gemacht und ich bin es gar nicht wert, in den Gottesdienst zu kommen, ich bin es gar nicht wert, vor Gott zu kommen. Und dann konzentriert man sich so auf sich selbst und spricht sich Lügen zu, anstatt dass man auf Gott schaut und das annimmt, was er über dich sagt. Denn er sagt über dich, du bist gerecht, du bist wirklich gerecht. Und das ist so wertvoll und es hilft dir, das anzunehmen, was Gott über dich denkt. Das ist so wichtig, das anzunehmen für dich in deinem Alltag. Mir ist es so wichtig geworden, dir diese Wahrheit mitzugeben. Weißt du, Sündigen gehört irgendwo dazu. Ja, Sünde ist auf jeden Fall etwas Verheerendes. Aber wir alle sündigen. Ich bin kein Heiliger, Öl ist kein Heiliger. Hier ist niemand, der heilig ist. Sünde passiert einfach. Ja? Du bist nicht perfekt. Aber mir ist es so wichtig, dir es mitzugeben. Sünde ist etwas, was du tust, aber nicht etwas, was du bist. Ja, das ist mir so wertvoll, dass gerade wir, die für Gott unterwegs sind, wir Christen, wir das verstehen, du bist wirklich gerecht in Gottes Augen. Du bist wirklich gerecht in seinen Augen. Jesus hat etwas für dich getan, was du für dich niemals tun könntest. Was du niemals tun könntest, das hat Jesus für dich getan. Und wir haben so schnell bekommen wir dieses Bild von Gott als dieser bestrafende Gott, oder? Das ist irgendwie, ich glaube, das ist auch so ein bisschen in unserer Gesellschaft verankert, dass so viele Menschen das denken. Und auch ich habe manchmal das Gefühl, dass ich sowas immer wieder glaube. So, Gott ist ein bestrafender Gott und ich habe wieder einen Fehler gemacht und jetzt ist Gott sauer auf mich. Und er guckt von oben auf mich darunter und sagt, ah, was hast du heute wieder für einen Blödsinn gemacht? Das geht überhaupt nicht. Und wir denken nur, er will uns bestrafen, er ist ein zorniger Gott. Aber wisst ihr, Zorn oder klar ist er ein zorniger Gott über Sünde, aber er ist niemand, der dich verdammen möchte. Wisst ihr, weil Verdammnis führt zu Schuld. Schuld legt dir eine Last auf und diese Last bringt dich in Ketten und hält dich in einem Gefängnis fest. Nein, Gott ist anders. Ja, er ist zornig über Sünde, aber er will uns einen anderen Weg zeigen. In Römer 3, Vers 20 steht, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Wow. Gottes Gesetz ist nicht dafür da, um dich in die Verdammnis zu liefern. Nein, es ist dazu da, damit du erkennst, dass du schuldig bist. Merkst du diesen Unterschied? Und das ist mir so wichtig, diesen Unterschied zu erkennen. Gottes Wunsch ist, dass du erkennst, was Sünde in deinem Leben ist, welche Sünde du in deinem Leben hast und dass du nicht so bleibst, wie du bist. Es geht nicht darum, dich zu verdammen. Nein, es geht um Erkenntnis. Erkenntnis führt zur Umkehr und Umkehr führt zu Freiheit und Freiheit führt zu einem Leben, das Gott sich schon immer für dich gewünscht hat. Amen. Das ist Gottes Wille. Hey, und es ist so schön zu wissen, dass ich Gott nicht egal bin, dass Gott sich um mich kümmert. Meine Probleme sind ihm nicht egal. Und er liebt mich nicht einfach nur, sondern er will auch, dass ich nicht so bleibe, wie ich bin. Er sagt, du bist gerecht. Ja, ich bin gerecht. Aber er will auch, dass ich meine Sünden sehe. Das ist die Bibel. Die Bibel hält dir einen Spiegel vor und zeigt dir, was in deinem Leben falsch läuft und bringt dich dazu, noch näher an Gott heranzukommen, an sein Licht zu treten. Herr, und ich wünsche mir, dass wir das in unserem Alltag mitnehmen. Wenn wir morgen in unser Umfeld gehen, in die Arbeitsstelle, wo wir sind, dass wir sagen, ja Gott, ich nehme dich mit. Ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich gehe montags zur Arbeit und sage immer morgens, wenn ich bin Frühaufsteher, ich bin um 7 Uhr schon im Büro und gehe zu den ersten Kollegen und sage, ja, endlich wieder Montag, oder? Endlich wieder arbeiten. Ja, genau, komm. Und die denken, ich mache es immer ironisch, aber eigentlich, ich mache es auch ein bisschen mit Spaß, aber wisst ihr, mir ist es so wichtig, ich will wirklich mit Freude in den Montag reingehen. Weil es mir so wertvoll ist, ich nehme Gott mit in meinen Arbeitsplatz. Ich nehme meine Identität nicht nur als Nachfolger, sondern wirklich als Nachfolger von Jesus nehme ich die Identität mit und sage, ja, ich bin wirklich gerecht und ich bringe Gottes Gerechtigkeit dahin, wo ich bin. Es gibt so ein schönes Zitat, das heißt, du bist die Bibel, die deine Kollegen lesen. Und ich glaube, da ist so viel Wahrheit dahinter. Und ich wünsche uns, dass wir uns das, Ronja schreibt auf, sehr gut. Ich wünsche uns, dass wir es in unserem Alltag mitnehmen, dass wir diesen Fokus auf Gott, diesen Blick auf Gott halten, wenn wir selber manchmal unsere Sünden und ja, auf unsere Sünden konzentrieren und uns falsche Dinge zusprechen, dass wir diesen Blick auf Gott nicht verlieren. Ich musste bei der Vorbereitung so an die Story denken, die ich letztens in der Jugend gepredigt habe. Da ging es nämlich um Elias und seinen Diener Gehasi. Gehasi ist der beste Name, ja. Kannst du deiner Frau als Kosenamen geben. Ja. Gehasi. Geh und hol Pizza oder sowas. Elias und Gehasi übernachten irgendwo und sie stehen morgens auf und sein Diener macht die Tür auf und auf einmal sind sie umstellt von einer riesen Menschenarmee, die nur gekommen ist, um Elias zu töten. Ist das eine verrückte Situation? Stell dir vor, du stehst morgens auf, auf einmal ist eine Armee um dein Haus herum von Tausenden von Kriegern und gucken dich so grimmig an. Und mach schnell die Tür zu, doppelt abschließen. Nie wieder raus. Ja, ich bleib hier drin. So eine verrückte Geschichte. Klar, sowas passiert heute nicht. Ja. Bei uns, wir sind aber schnell umzingelt von anderen Problemen oder Situationen, wo wir denken, oh, schwierig oder oh, da habe ich wieder was falsch gemacht. Und wisst ihr, das Witzige an dieser Geschichte ist, Elias ist so entspannt. Ne? Der hat kein Problem damit, dass da eine Armee vor der Tür ist und die ihn platt machen will, denkt sich, oh, passt schon. Und Gehasi, er rastet völlig aus, er kommt auf sein Leben nicht mehr klar. Und in der Bibel steht so, oh weh, was sollen wir jetzt bloß tun? Oh weh. Wisst ihr, und Elisa, er ist so entspannt, aber er sieht, dass sein Diener ein Problem hat. Und was macht er? Er betet zu Gott und er sagt, Herr, öffne du ihm seine Augen. Und was passiert? Sein Diener, ja klar, er hatte die Augen schon offen, ja. Aber sein Diener bekommt diesen Blick und was sieht er auf einmal? Er sieht, dass der ganze Himmel voll war mit Gottes Armee an feurigen Wagen und Kriegern, der Himmelsarmee Gottes. Und auf einmal war so, puh, alles cool, alles wieder entspannt, ja, kein Problem. Was seid ihr für winzige Krieger da vorne? Und ich liebe diese Situation, weil es mir so eins zeigt, ich will meinen Blick auf Gott richten in meinem Alltag. Wenn wieder Dinge in meinem Leben kommen, wenn ich mir manchmal selber Lügen zuspreche, wenn ich mich nur auf Sünde konzentriere, dass ich sage, nein. Und egal wie schlimm es ist, wie niederschmetternd es manchmal sein kann, dann schaue ich nur noch mehr auf Gott und rufe noch mehr zu ihm und sage, Gott, du sagst etwas anderes über mich. Du sagst, ich bin wirklich, wirklich gerecht in deinen Augen. Herr, und das wünsche ich mir, dass wir uns das in unserem Alltag mitnehmen, wenn es morgen wieder weitergeht. Amen. Amen. Lass uns das wirklich in unseren Herzen tragen. Wir sind wirklich gerecht. Ich will noch einmal beten. Jesus, wir danken dir dafür, für diese gute Botschaft heute Morgen, dass wir wirklich gerecht sind. Danke, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Dass du nicht nur gerecht bist, dass du nicht nur 100% gerecht bist, sondern du uns auch wirklich liebst. Danke, dass wir dir nicht egal sind, sondern du selber Mensch geworden bist und dieses unglaubliche Wunder getan hast, damit wir gerecht vor dich kommen können. Und danke dir, Jesus, dass du uns hilfst, in unserem Alltag diese Gerechtigkeit als Gesandte von dir, als Gesandte von deiner Gerechtigkeit, diese weiterzubringen in unser Umfeld und dass wir ein Segen sein können für unsere Mitmenschen. Amen.